Single Point of Truth ist auch wirklich, wo wir konzentrieren müssen, wenn wir die Zahlen anschauen.
Für mich ist das ein ganz, ganz wesentliches Element, zu sagen, können die Daten, die ich dort sehe, kann ich dem Ganzen vertrauen?
Wir konzentrieren uns über Verbesserungen und nicht über Datensammlung.
Ich meine, da braucht man die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, glaube ich, gar nicht mehr stellen.
Was hat bei SAP gefehlt, war ganz klar dieser LLM-Ansatz, Predictions.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT im Gespräch. Business IT Solutions, ein Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Jens Hingelmann und wir aus dem Geschäftsfeld Advisory und IT von Rödl möchten Ihnen hier einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen geben, was uns besonders macht. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Nitin. In unserer heutigen Folge begrüße ich Nitin Bhatia, unseren Head of SAP Analytics. Und vielleicht bevor wir hier einsteigen in unser Gespräch, vielleicht sagst du einfach zwei, drei Worte mal selbst zu dir.
Danke, Jens, für die Einladung. Ich arbeite im Bereich SAP Analytics und Data seit 18 Jahren jetzt schon. Und ich bin bei Rödl jetzt seit 6 Monaten. Wir versuchen jetzt den Bereich Data und Plattform zu verbessern und auch diese ganze Ansicht von KI reinzubringen und auch Kunden in diesem Bereich beraten.
Herzlich willkommen, da kann man ja fast in zwei Bereiche noch herzlich willkommen sagen, jetzt seit 6 Monaten den ersten Einblick bekommen. Und für uns ist das Thema natürlich extrem wichtig, weil wir sagen, das Thema Daten, datenbasierte Entscheidungen hatten wir ja schon in einigen Podcasts besprochen, gerade zu dem Thema House of Finance, Finance for Future, wie wichtig Daten im Unternehmen werden und wie man Daten, sage ich mal, aggregieren muss, um daraus wirklich Informationen zu machen. Wir haben immer gesagt, wir gucken uns das Ganze prozessual an, von Record to Report. Ja, und Report ist ja genau dein Kernbereich. Ja. Wenn man jetzt drauf schaut, SAP, es hat sich ja in den letzten Jahren bei SAP doch einiges getan in dem Umfeld. Ja, wir haben früher darüber gesprochen, über ein internes Reporting im R3 und dann natürlich das Business Warehouse oben drüber. Vielleicht, aber da gibt es jetzt so viele Begriffe, so viele verschiedene Themen. Wir reden über Data Sphere, wir reden über Data Bricks, wir reden über SAC, SAP Analytics Cloud. Wir reden über eine Business Data Cloud. So viele Dinge. Wer hat denn da noch den Durchblick? Hast du den Durchblick und kannst du uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Genau, ich habe auch ein sehr gutes Durchblick und würde ich auch meinen Kunden den Durchblick mal zeigen und euch auch in den Podcast. Ja, was hatten wir jetzt in SAP? Lass mal den klassischen Prozess nehmen, Record to Report, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast. Reporting war so ein klassischer Thema von Datensammlung und dann Präsentierung. Und jetzt ist das nicht mehr das Thema. Jetzt kommt diese Ansicht von KI und SAP hat ein neues Werkzeug. Wir hatten immer Business Data, Business Warehouse als der Kern von Reporting gehabt im Bereich von SAP. Jetzt kommt SAP mit ein neues Tool, das heißt Business Data Cloud. Das ist eine Cloud-Lösung. Da haben wir verschiedene kleine Komponenten drin.
Darf ich da gleich mal einhaken? Für mich ist dieses Thema Cloud-Lösung oder nicht Cloud-Lösung in manchen Bereichen ja gar nicht so entscheidend. Das ist ja nur die Frage, wo, sag ich mal, die Technologie steht. Für mich wäre jetzt wirklich der Fokus darauf, in unserem Gespräch mal zu verstehen, wo sind denn die inhaltlichen Unterschiede eines Business Warehouses, weil ich sage, das sind strukturierte Daten in einem Format voraggregiert, um daraus Reporting zu generieren, zu den neuen Werkzeugen.
Das Thema Business Warehouse wird jetzt ersetzt durch Data Sphere. In Data Sphere haben wir, Business Warehouse war eine ganz klassische Lösung von SAP, ganz stabile Lösung, wo Mengen von Daten, Millionen von Daten reingekommen sind und teilweise auch die Business Users konnten auch rausgehen und selber Reports bauen. Aber es war gar nicht so einfach, die Entwicklung schnell durchzuführen und dann Value to Business rauszufinden. Jetzt mit Data Sphere, in SAP hat man eine Möglichkeit, eine Low-Code-Entwicklung mit einem Business-Bereich. Die Business-Users können selber die Daten hier zusammenziehen und darauf Reports bauen. Und das ist die Zukunft von Business Warehouse. Ja, Business Warehouse wird jetzt auch nicht mehr in ein paar Jahren nicht mehr da sein. SAP hat auch eine starke Richtung und die würden auch die Kunden Data Sphere als das neue Tool für Datensammlung und Datenkonsolidierung darstellen.
Und, das heißt, das Business Warehouse war ein sehr solides, aber auch sehr starres Konstrukt. Und Datasphere bringt die Möglichkeit, aufgrund der Softwarearchitektur für den Anwender viel schneller, sag ich mal, seine individuellen KPIs auszuwerten, die er für sich braucht.
Absolut, absolut, genau. Ja. Und das Thema ist auch, momentan haben wir Daten von verschiedenen Quellen, ja, nicht nur von SAP. Es gibt Kunden, ist es egal, ob das ein Mittelständler ist oder ein großer Kunde, kleinen Kunden, die haben Softwares, die kaufen Softwares, wo die Daten liegen. Mhm. Ja, das ist gerade mit Microsoft Dynamics. Es war super schwer, die Daten zusammenzubringen von diesen verschiedenen Softwares oder Datenquellen und jetzt in diese Data Layer von Datasphere, das heißt Business Data Fabric. Mhm. Und diesem Data Fabric konnte man diese Daten hier zusammenbringen und das auch schnell. Ne, das war das Thema mit Business Warehouse, der war schon stark auf SAP fokussiert und jetzt Datasphere liegt über verschiedene Softwares, die nicht nur SAP fokussiert sind.
Über den Business-Applikationen, das heißt, ich war vor kurzem bei einem Kunden und der hat mir ganz stolz berichtet, dass sie es geschafft haben, mittelständisches Unternehmen wohlgemerkt, von 1600 Applikationen auf 600 runterzufahren. Business-Applikationen in einem Unternehmen. Und das ist natürlich ein Wust an Informations- und Datenquellen, die man da anzapft. Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, die neue Datenbasis oder ich nehme das Datasphere, lege das über diese Applikationen rüber und schaffe die Daten dort rein, um dann die Möglichkeit haben, Auswertungen zu fahren. Jetzt gibt es ja noch andere Werkzeuge, die ja in diesem gleichen Zusammenhang werden. Was ist denn das SAC, also die SAP Analytics Cloud und was ist Databricks in dem Zusammenhang?
Die sind alle Komponenten von sogenannter SAP Business Data Cloud. Mhm. Ne, das ist so ein gesamtes Framework und natürlich hat man SAC, werde ich gerne über SAC reden, weil das ist ein starkes Reporting-Tool. Das ist genauso wie Power BI. Mhm. Ja, das kann man schon direkt mit Power BI vergleichen, aber mit einer direkten Anbindung zu SAP-Daten. Mhm. Da muss man wirklich, wir können ein Beispiel nehmen vom Finanzuser oder CFO, der kann wirklich einen Report selber oder mit seinen Kollegen freischalten lassen über live SAP-Daten, das jetzt momentan nicht möglich ist mit Power BI. So, das ist SAC. SAC sitzt direkt über Datasphere und S4-Daten und SAP-Daten. Mit Datasphere hat man die Möglichkeiten, diese Application Layer zusammen in ein Single Point of Truth zu kriegen und dann in SAC kann man die Single Point of Truth zeigen mit verschiedenen Apps. Ne? Kann man als ein Super-User die Apps mit CFO teilen, der CFO kann die Open Orders anschauen oder wo steht er mit den wichtigen Cost Centers und diese Reporting mit Apps kann man mit SAP, SAP Analytics Cloud machen.
Okay, das heißt, Power BI zur Einordnung ist ja ein Werkzeug von Microsoft, was ja, sag ich mal, mit vielen Microsoft-Werkzeugen automatisch mit ausgerollt wird. Ich kenne Unternehmen, die das sehr umfangreich einsetzen, um dann auf einen Data Lake von Microsoft dann ihre Auswertung zu fahren. Das heißt, das ist die Alternative von SAP und für Kunden, die viel ihrer Wertschöpfung und vor allen Dingen ihre Finanzdaten im SAP haben, dann wahrscheinlich auch die erste Wahl.
Genau, das ist absolut die erste Wahl für mich, weil Finanzdaten sind auch wichtig und das Thema Single Point of Truth. In Finanzen sehr wichtig, weil normalerweise, wir haben noch verschiedene Länder, verschiedene Cost Centers, die sitzen weltweit. Und wenn man jetzt solche Tools lokal benutzt, die nicht globalisiert sind, dann hat man immer den Problem mit Global KPIs. Mhm. Deswegen Databricks, Datasphere sitzt direkt auf SAP, in der SAP-Landschaft. Der ist für mich der Single Point of Truth. Mhm. Natürlich sind Power BI schnell ersetzbar. Aber das Thema Schnelligkeit ist gut zu haben, aber Single Point of Truth ist auch wirklich, wo wir konzentrieren müssen, wenn wir die Zahlen anschauen. Mhm. Wir können schnell einen Bericht bauen, aber wenn der Bericht falsch KPI zeigt, dann bringt der auch nicht.
Absolut, absolut. Shit in, shit out, wie man so schön neudeutsch sagt.
Genau.
Ja, für mich ist das ein ganz, ganz wesentliches Element, zu sagen, können die Daten, die ich dort sehe, kann ich dem Ganzen vertrauen? Und ich erinnere mich da auch an eine Kundensituation, wo der Geschäftsführer sich beschwert hat, zu sagen, ich komme mit meinem Bericht in mein Management-Meeting und jeder sitzt da mit einer anderen Auswertung. Einige aus dem Excel, die haben dann ihre eigenen Zahlen berichtet und man verbringt die Hälfte des Tags, wo man eigentlich über Maßnahmen reden will, darüber zu diskutieren, ob die Zahlen richtig sind oder falsch sind. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Datenbasis zu haben, ein Single Point of Truth, wie du es gesagt hast, das ganz Entscheidende. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal weiter gucken zu sagen, wo kann KI denn wirklich seine Wertschöpfung oder seinen Wert entfalten, dann ist es ja auch da, wenn ich Massendaten analysiere und wenn ich aber die richtigen Daten zur Verfügung habe. Das heißt, wenn meine Datenbasis nicht stimmt, ja, dann hilft mir KI überhaupt nicht. Ja. Wie siehst du da so ein bisschen die Roadmap von SAP? Weil ich sag mal, man hört ja am Markt schon sehr viele kritische Stimmen und wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen auf den Aktienkurs schaue, dann hat SAP so im letzten Jahr ein Drittel seines Werts verloren, was eine Menge ist, ja, in dieser Größenordnung. Laufen klassische LMMs, sag ich mal, den klassischen Softwareherstellern tatsächlich den Rang ab. Wie ist da deine Sicht drauf?
Ich sehe das genauso. SAP hat da, läuft die SAP hinterher tatsächlich, aber die sind nicht komplett hinterher. In SAP Sapphire dieses Jahr in Madrid haben die ein neues Autonomous AI für Unternehmen vorgestellt und ich war auch gerade seit zwei Wochen hier bei SAP und die haben auch verschiedene Prozesse gezeigt mit Autonomous AI. Mhm. Das ist der neue Autonomous AI Suite von SAP und SAP selber versucht jetzt auch in Richtung Cloud-Code oder wie Copilot oder diese Ansatz von ChatGPT bei deren Daten zu nutzen mit verschiedenen KI-Agents. Ja. Mhm. Ein wichtiger Punkt oder ein Beispiel wäre, SAP hat Joule vorgestellt letztes Jahr. Joule war nur so ein kleines Copilot. Mhm. Aber jetzt stellt SAP KI-Agents vor verschiedene Bereichen. Das ist nicht nur Joule, das ist auch ein Agent, der wird governed und kontrolliert durch einen Mensch, der in Finanzabteilung sitzt oder der Supply Chain Manager. Und der Agent wird konfiguriert bei ihm und der hat die Agent abgeschaltet und dann kann man mit dem Agent den tägliche Arbeit machen. Mhm. Na, der arbeitet sozusagen kontrolliert für den Mensch in operative Bereich. Und das ist ganz anders als ein ChatGPT oder ein Copilot zu haben. Mhm. Der Agent läuft im Hintergrund und der wird kontrolliert laufen halt.
Mhm. Ja, das ist vor allen Dingen spannend für Unternehmen, die sich viel Gedanken über das Thema Datensouveränität und sowas machen. Ja, zu sagen, ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit dem SAP-Entwickler, der auch gesagt hat, sie wollen perspektivisch dahin, dass, sag mal so, der Cloud-Agent, der auf dem Desktop läuft, quasi überflüssig wird, weil der Joule-Agent das Ganze übernimmt, aber tatsächlich gehostet aus Deutschland mit den verschiedensten Werkzeugen und soll genauso leistungsfähig sein. Jetzt soll so sein, heißt ja noch nicht, dass es so ist. Wie siehst du denn aktuell, also du hast von der Sapphire berichtet, die SAP hat vorgestellt, was sie vorhaben, aber was kann man schon umsetzen? Also was würdest du heute einem Mittelständler, der kommt und sagt, ich möchte gerne meine Finanzprozesse optimieren, der möchte gerne, sag ich mal, Werkzeuge nutzen, um effizienter zu werden, was würdest du dem heute empfehlen?
Genau, mit Autonomous AI, SAP stellt jetzt verschiedene KI-Agenten verschiedener Bereichen und auch nicht nur horizontal, aber auch vertical. Wenn ich Vertical sage, das geht in Richtung S4. Wenn die SAP nutzen und dann sind die auf S4-Ebene, da gibt es auch einen Stack von KI-Agents, die werden dieses Jahr ausgerollt, verschiedene Quartalen. Q4 ist ein wichtiger Quartal für SAP. Mhm. Dann sind die Akten wahrscheinlich nächstes Jahr verbessert, aber das ist das Plan von SAP. Und dann auf Datenebene, wir haben gerade über Business Data Cloud geredet, da kommen auch ein paar Agenten. Insgesamt, SAP wird jetzt über 80 Agenten oder vielleicht plus, die wird immer mehr und mehr sein, die Agenten werden nach und nach rausgerollt. Und natürlich ist das nicht der Desktop-Agent, der wie bei ChatGPT oder bei Copilot läuft, das ist ein Agent, der mit die Prozessen von Unternehmen arbeitet und nicht auf deinem Desktop sitzt. Das ist der Unterschied zwischen einem Agent, Autonomous AI Agent, der in SAP-Umgebung sitzt und nicht in Desktop. Mhm. Natürlich arbeitet er auch, SAP wird auch diese Anbindung zwischen, die würden auch erlauben, dass der Agent von SAP, der Joule Agent oder KI Supply Chain Agent, wird mit Copilot zusammenarbeiten kann. Ne? Zum Beispiel, der wird auch mit Copilot reden oder mit ChatGPT, je nach wie der Compliance ist in einer Firma. Und solche Optionen gibt es schon jetzt und SAP werden Q3 eine neue Version von Autonomous AI ausrollen und da haben wir dann für Public und Private Cloud verschiedene Optionen verfügbar.
Das ist ja jetzt für den Endanwender oder beziehungsweise den Business-Anwender relativ schwer zu durchschauen. Ich glaube, genau für den haben wir auch unser House of Finance Modell entwickelt, dass wir wirklich reingehen und sagen, wir machen Reifegrad-Assessment, um dann zu schauen, wie seine Finanzprozesse aussehen und zu sagen, wo hat er denn die Möglichkeit zu automatisieren, was kann er machen mit Werkzeugen, Unternehmen, die SAP haben, was hat die SAP im Portfolio. Wir haben ja durchaus auch andere Partner, wo man sagt, da kann man das eine oder andere im Prozess sicherlich auch ergänzen. Wo spielt AI eine Rolle, wo spielt aber reine Automatisierung, Schnittstellen eine Rolle? Das schauen wir uns an in diesem Reifegrad-Assessment und schauen, wie ist der Weg dorthin, um wirklich tatsächlich durchzudigitalisieren? Das ist ja das, was am Ende des Tages rauskommen soll. Für mich ist jetzt eine Frage noch, die sich mir gestellt hat und was uns ja beschäftigt im Bereich auch AI, wo kann das helfen, ist ja, wenn wir Werkzeuge bauen für unsere Kollegen aus den anderen Bereichen. Ja, also wir haben dieses Thema House of Finance gemeinsam mit unseren Beratungskollegen, die aus der wirtschaftsprüfungsnahen Beratung kommen, entwickelt. Wir haben das Thema Text Data Hub, ja, aber auch mit unseren Steuerberatungskollegen entwickelt. Das war in der Version, in der sie jetzt im Einsatz war, ein Business Warehouse. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie geht da die Entwicklung weiter? Was passiert da gerade bei uns im Team? Wir hatten vor ein paar Wochen hier den Hannes zu Gast, einen Kollegen aus deinem Team, der so ein bisschen was über den Text Data Hub erzählt hat. Vielleicht kannst du uns einen Ausblick geben, zu sagen, was passiert gerade? Woran arbeitet ihr? Und wie ändert sich damit, sage ich mal, die Zusammenarbeitsmodell der Steuerberatung mit dieser Technologie?
Die Reise von SAP BV wird natürlich auch im Bereich Tax Data Hub betrachtet. Der Tax Data Hub 1.0 wird abgeschaltet oder upgradet in Richtung Tax Data Hub 2.0. Mhm. Und da landen wir im Bereich nicht nur Datensammlung, aber schnelle Entscheidungen zu treffen mit KI. Mhm. Wir haben da ein Databricks ins Spiel, wir machen Data Cleansing von Daten und Mengen von Daten, Millionen von Daten und da helfen wir unsere Steuerberater mit Business Data Cloud ein Tax Data Produkt zu bauen. Dann haben die verschiedene Produkte, je nach Kunden. Lass mal sagen, wir haben 5 Kunden, dann haben wir 5 Data Products. Oder wir können auch im Wertbereich ein Wertprodukt bauen. Mhm. Die sind Data Produkte und die sind zugreifbar auf ein LLM Agent. Mhm. Ne, das ist dann. Da landen wir mit Tax Data 2.0, das sind Smart-Lösungen. Dann oben drauf kommen noch Intelligent Applications. Die sind Applications, dass man auf ein Handy mit einer Copilot-Version arbeiten kann. Die Steuerberater können mit den Daten, die Mengen von Daten, schnell mit einem LLM-Agent abarbeiten, Fragen stellen und auch schnellen, ganz wichtige Antworten bekommen.
Das heißt, das ist ein Werkzeug, was dann tatsächlich die Möglichkeiten gibt, mit meinen steuerrelevanten Daten zu interagieren, die Dinge nachzufragen und zu erfassen. Das heißt, es ist ja nicht nur für unsere Steuerberater spannend, sondern auch sehr, sehr spannend natürlich für die Unternehmen selbst. Ja, um die Sachen vorzubereiten, um da für sich selber auch eine Übersicht zu bekommen, zu sagen, wo geht meine Steuerlast hin zukünftig, wo muss ich vielleicht auch eingreifen, um eine gewisse Steuergestaltung, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich durchzuführen. Das heißt, das kann ja auch durchaus ein Werkzeug sein, was auch für den Endkunden, also für den Businesskunden einen sehr, sehr großen Nutzen hat, oder?
Absolut, absolut. Zum Beispiel Predictions im Bereich Steuer, ne? Umsatzpredictions, das macht. Momentan sind wir beschäftigt mit unserem Ist-Problem. Wir gucken, okay, was passiert mit meinen Rechnungen? Mhm. Wo habe ich Probleme? Aber keiner guckt, was wird nächstes Jahr mit meinen Rechnungen passieren? Und das ist ganz wichtig, Predictions im Bereich Umsatz. Und das machen wir mit 2.0, Tax Data 2.0. Da gibt es auch Möglichkeiten, Fehler von dieses Jahr, vorletztes Jahr oder letzte 5 Jahren zusammenzustellen und sagen, okay, da habe ich meinen Problembereich und da müssen wir uns verbessern. Wenn man Mensch ohne Tax Data hat, das alleine macht, ein Steuerberater, entweder bei Kunden oder bei uns, das dauert 2 Wochen. Mhm. Ein Beispiel, ja. Mhm. Aber mit Taxi, da sparen wir über 80% von den Zeit. Nur diese Datenvorbereitungszeit wird gespart und wir machen sogar On-Top-Predictions. Mhm. Ja, das bedeutet, in 2 Tagen wird das Thema erledigt. Wir konzentrieren uns über Verbesserungen und nicht über Datensammlung. Wir über Probleme zu finden. Wir haben die Probleme gefunden. Wir verbessern uns in unseren Prozessen von Umsatz. Und da ist der Tax Data Hub 2.0 stark fokussiert.
80%, ich meine, da braucht man die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, glaube ich, gar nicht mehr stellen. Ja, also das liegt ja tatsächlich auf der Hand. Jetzt hätte ich tatsächlich zum Abschluss unseres Gesprächs doch nochmal eine Frage. Ich komme ja mehr aus den Prozessen, aus den Anwendungsfällen. Du bist ja sehr stark in der Technologie unterwegs. Wir haben jetzt verschiedenste Produkte genannt. Für mich ist eine Sache immer noch nicht ganz klar und da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Datasphere, also diesem Datensammler, und was ist Databricks in dem Zusammenhang?
Ich werde auch in diese Richtung von SAP mal anschauen. SAP hat immer sehr stark zu tun gehabt mit den Betriebssystemen. Und dann haben die nach und nach die Reporting-Systeme aufgebaut. Was hat bei SAP gefehlt, war ganz klar dieser LLM-Ansatz, Predictions. Und die haben das mit Business Data Cloud zusammen in Partnerschaft geschaffen mit Databricks. Mhm. Und jetzt liegt Databricks auch in den Umgebungen von SAP. Und mit Databricks kann man LLM einschalten, konnte man Predictions machen. Ein ganz klassisches Beispiel wäre, ich hatte einen Kunden in Hamburg und die hatten ein Problem. Die haben immer die haben immer Werbungen gemacht in TV. Mhm. Ja, und die haben immer gesagt, okay, wir investieren unser Geld in Marketing. Wir machen viel Werbung in TV. Wo sehe ich den Umsatz, ob das was mitgebracht hat? Mhm. Genau so ein Ansatz, wenn wir Daten SAP haben. Wir haben Sales-Daten SAP, wir haben was verkauft, aber wir haben gegenseitig auch was investiert. Mit Databricks konnte man die Daten zusammenziehen und diese Predictions durchführen.
Das heißt, die Datasphere ist quasi der Datensammler, aber im SAP-Umfeld. Und Databricks schafft mir die Brücke, wie es ja im Namen schon drinsteht, ja, die schafft mir die Brücke dazu, auch andere Applikationen anzuzapfen und die Daten so aufzubereiten, dass ich mit AI-Werkzeugen dann darauf zugreifen kann. Habe ich das so als Laie richtig erklärt, oder?
Absolut. Mit Databricks konnte man sogar die verschiedenen LLM zugreifen. Es gibt verschiedene Firmen, die stellen auch gerade bei uns. Rodel AI Hub hat selber ein LLM-Model entwickelt und den können wir auch mit Databricks zugreifen, wenn wir über die Datensouveränität reden.
Ja.
Genau so ist das, dass der SAP Databricks bietet verschiedene KI-Optionen, auch den Ansatz von Copilot, wenn wir die Daten von SAP System bekommen, konnte der End-User oder Business-User mit den Daten so reden und auch KI hilft dann dabei, über SAP-Daten Antworten zu geben.
Perfekt, dann habe ich doch heute was gelernt. Vielen herzlichen Dank, Nitin, dass du hier warst und dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Und ich wünsche uns natürlich gemeinsam viel Erfolg und hoffe, dass wir doch dem einen oder anderen Kunden helfen können, im Weg zur Digitalisierung der Finanzfunktion und zu einem hervorragenden Reporting und Analytics, ja, was da dazu gehört.
Danke für die Einladung, Jens. Vielen Dank.
Danke.